Bevor ich mit dem Vortrag anfange, habe ich noch euch einen kleinen Film zu zeigen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, ich bin da auch überrascht gewesen. Ich bekam von einer Hauskreisschwester diesen Film zugesandt und der hat mich wirklich mitgenommen. Ich hatte Gänsehaut, als ich den gesehen habe. Und nur wenn da verschiedene Begriffe da sind, will ich die vorher noch ganz kurz erklären. Und zwar ist das ein Flashmob. Flashmob, der Begriff, den möchte ich ganz kurz erklären. Flash Lightning ist Blitz und Mob, das ist eine Volksmenge, die sich zusammen irgendwie zusammengerottet hat. Und das bedeutet, also dieser Flashmob bedeutet einen kurzen und scheinbar spontanen Menschenauflauf auf öffentlichen oder halböffentlichen Plätzen, bei denen die Teilnehmer sich gar nicht kennen und ungewöhnliche Dinge tun. So, jetzt möchte ich euch einfach diesen Film, Sequenz von 3 Minuten, euch das einfach mal gönnen. Also unvorbereitet anscheinend treffen sich Leute. Und zwar am Kölner Hauptbahnhof. Ich hoffe, das hat euch richtig eingestimmt auf den dritten Advent und bald haben wir ja Weihnachten. Und ja, ich habe dann auch für heute einen Text rausgesucht. Das soll keine Weihnachtspredigt werden, sondern ich möchte nur bei der Geburt des Herrn verschiedene Dinge einfach mal beleuchten. Machst du mal das erste Bild? Haben wir schon da? Ja. So, und zwar, ich lese aus der Bibel, Lukas 2, Abvers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu den Hirten: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Wie das erste Bild, bitte. Die Weihnachtsgeschichte, wenn wir die hören, die Weihnachtsgeschichte aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums ist schon praktisch so sehr ein Teil unserer Kultur und unserer Tradition geworden, dass wir manchmal vergessen, dass das ein Teil aus der Bibel ist. Wenn wir die bekannten Worte hören, die in der Weihnachtszeit so oft gelesen werden, sehen wir vor unserem geistigen Auge doch Krippenspiele und Kinder, die sich für die Aufführung als Engel oder Hirten verkleidet haben. Aber die Begebenheit aus Lukas 2, die Geburt unseres Herrn, ist ja nicht nur eine Geschichte für die Weihnachtszeit. Es ist das Wort Gottes, das zu uns spricht und auch uns etwas zu sagen hat. Wichtige Worte in der Bibel können ihr Gewicht verlieren. Wir gebrauchen zum Beispiel das Wort herrlich, um auszudrücken, dass etwas großartig, dass etwas faszinierend ist. Wir staunen und freuen uns beispielsweise über die Herrlichkeit eines strahlenden Frühlings- oder Sommermorgens oder eines prachtvollen Schlosses. In der Bibel hat aber der Ausdruck Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit des Herrn eine ganz andere Dimension. Wir lesen in der Bibel, dass die Begegnung mit Gottes Herrlichkeit für uns Menschen meist erschreckend und unerträglich ist. Wir lesen im Alten Testament, bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem, da machten die Priester diese Erfahrung. Der Tempel, den Salomo bauen ließ, war prächtig. Das Volk staunte über die strahlende Schönheit, die ist in der Bibel ja ausführlich beschrieben. Doch die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit Gottes ist etwas ganz anderes als die äußerliche Pracht des Tempels. Gott offenbart sich selbst dort in seiner Herrlichkeit. Er bringt die Priester nicht nur zum Staunen, er macht sie unfähig, ihren Dienst auszuführen. Von einer Wolke ist die Rede, wie oft in der Bibel, wenn die Grenze zwischen Gottes unsichtbarer Wirklichkeit und unserer sichtbaren Welt durchbrochen wird. Der hebräische Ausdruck Jahwe, Jehova, ist mit der Herrlichkeit Gottes übersetzt worden und bedeutet Lichtglanz und schwere Jahres. Mose, der Knecht Gottes, sieht die Herrlichkeit Gottes auf dem Berg Sinai wie ein verzehrendes Feuer. 2. Mose 24, Vers 16. Jesaja empfindet das anders in seiner Berufungsvision, als er den Thron Gottes sieht und erschrickt. Wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herr der Heerscharen gesehen. Jesaja 6, Vers 5. Wer das aber alles für typisch alttestamentlich hält, wird in der Weihnachtsgeschichte eines anderen belehrt. Der Bote Gottes, der Engel, erscheint den Hirten nachts in Bethlehem und, haben wir schon gelesen, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Die Hirten waren sicher keine ängstlichen Menschen, aber sie fürchteten sich angesichts der Herrlichkeit Gottes, wie es in der Bibel steht, mit großer Furcht. Der Apostel Johannes, der fasst zu Beginn seines Evangeliums das Leben und das Sterben und die Auferstehung des Herrn Jesus so zusammen. Das dritte Bild bitte. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, Vers 14. Alles, was die Jünger an dem Herrn Jesus sahen, beschreibt Johannes mit Herrlichkeit Gottes. Damit meinte er aber nicht nur die Wunder und die Begegnungen und die Heilungen mit dem Auferstandenen, oder er meinte auch, dass sein Menschsein und sein Sterben am Kreuz die Herrlichkeit Gottes ausstrahlte. Die Juden oder Israeliten, die sprechen von der Schechina. Sie bezeichnen damit das Wunder, dass Gott sich in seiner Herrlichkeit im Volk Gottes niederließ, und zwar in der Wolken- und in der Feuersäule. Und dass er zuerst auf der Wüstenwanderung des Volkes in der Stiftshütte zeltete und später im Tempel von Jerusalem wohnte. Genau diesen Ausdruck gebraucht auch der Apostel Johannes in seinem Evangelium. Wenn man das ganz genau übersetzt, da steht da: Das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. In dem Herrn Jesus Christus geschieht die Schechina Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Viele reden heute vom lieben oder guten Gott. Das klingt etwa nach, das klingt so nach einer Verharmlosung. In einer Gesellschaft, die Urlaub und Wellness für das Wichtigste im Leben hält, soll natürlich auch die Erfahrung mit Gott ein positives Erlebnis sein. Furcht vor Gott darf da gar nicht vorkommen. Die Bibel zeigt uns das aber ganz anders. Das Erschrecken vor der Herrlichkeit Gottes zeigt uns auf der anderen Seite die unerhörte, unaussprechbare Liebe und Güte Gottes zu uns. Auf dem Berg Sinai schließt Gott durch Mose mit Israel einen Gnadenbund. Im Tempel von Jerusalem, wo die Priester ihren Dienst nicht ausüben konnten, da hat Gott versprochen, für sein Volk Israel auch in den größten Nöten ansprechbar zu sein. Und jetzt in der Weihnachtszeit lässt er den erschrockenen Hirten Freude für das ganze Volk verkünden. Euch ist heute der Erretter geboren. Wenn wir keine Ehrfurcht und kein Erschrecken vor Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit spüren, dann haben wir auch noch nicht das Wunder seiner Liebe erkannt. Wir sind leider immer wieder in Versuchung, uns Bilder von Gott nach unseren Wunschvorstellungen zu machen. Wir dürfen ihn in seiner Herrlichkeit kennen. Im Herrn Jesus zeltete er unter uns. Im gekreuzigten Herrn können wir begreifen, dass der heilige Gott sich nie, nie mit unseren Sünden abfinden wird. Heiliges Erschrecken und vor seiner Herrlichkeit ist ja Teil unserer Errettung. Umso größer ist die Freude und Dankbarkeit, dass er, der Herr Jesus, der da in Bethlehem geboren wurde, dass er ans Kreuz ging und alle unsere Sünden weggetragen hat und uns mit Gott versöhnte. Ich möchte nochmal, das war die eine Seite, und zwar von der Herrlichkeit. Ich möchte nochmal unseren Blick, unseren Fokus richten auf die Hirten. Geschichtlich gesehen fand ja die Geburt unseres Herrn in einer Zeit statt, als die damalige sogenannte zivilisierte Welt unter der Herrschaft des Römischen Reiches stand. Als Herrscher regierte der Kaiser Augustus und er regierte mit eiserner Hand die Welt. Seinem Befehl, dass sich das Volk zählen lassen sollte, mussten alle gehorchen. Was für eine Macht und was für eine Autorität. Für die Menschen sah es sicher so aus, als hätte der Kaiser alle Macht auf Erden. Aber wer beherrschte die Situation denn wirklich? Der Kaiser? Keinesfalls. Die Heilige Schrift, die Bibel, lässt uns keinen Zweifel daran, dass Gott in seiner Souveränität die Weltgeschehen lenkt, um die Voraussetzung für die Geburt des Heilandes und Retters der Welt zu schaffen. Der mächtige Kaiser Augustus war nichts anderes als eine Schachfigur in der Hand des allmächtigen Gottes. Sprüche 21, Vers 1 sagt: Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Einer der alttestamentlichen Propheten hatte vorausgesagt, dass der Messias in Bethlehem in Judäa geboren werden sollte. Das steht in Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tauschenschaften von Juda bist, aus dir wird der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit. Bethlehem war nur ein kleines Dorf. Und wir müssen uns vorstellen, Maria lebte im Norden, in Nazareth, in Galiläa. Das ist, wenn man von Nazareth nach Bethlehem geht, eine Reise von ungefähr 150 Kilometer über nicht befestigter, holpriger Straße. Und das war doch für die Maria in ihrem hochschwangeren Zustand eine Zumutung. War doch kaum möglich. Aber Gott benutzt den Kaiser und seine Forderung, damit sie diese Reise unternahm und der Messias zur rechten Zeit geboren wurde, und zwar in Bethlehem. diese Lektion des geschichtlichen Hintergrundes ist ja sicher für uns wichtig. Gott hat alle Dinge in dieser Welt unter seiner Kontrolle. Weltherrscher, politische Führer, Machthaber können ihre Macht und ihre Muskeln zeigen, aber Gott hat die letzte Kontrolle. Alles geht nach seinem Plan. Nach seinem Plan wird die Weltbühne zu einem festgelegten Zeitpunkt auf die Wiederkunft des Herrn vorbereitet. Mit seinem Plan für unser Leben, für das Leben jedes Einzelnen, kommt Gott auch zu seinem Ziel. Vielleicht verstehen wir Gottes Handeln mit uns nicht. In vielen Fällen ist es sehr schwierig. Genauso wenig wie Maria und Josef es verstanden, dass sie so viel durchmachen mussten. Denken wir einmal daran, was diese Geburt, dass Maria schwanger war, was das für eine Schande für die Maria war. Bei den angeblichen Freunden und Verwandten. Sie war ja nicht verheiratet. Denken wir an Marias Erfahrung, als sie, obwohl sie hochschwanger war, hören musste in den Herbergen, wo sie anklopfte: kein Platz für dich. Denken wir an das Trauma der nächtlichen Flucht nach Ägypten, weil Herodes plante, alle Babys in Bethlehem zu töten. Gleichzeitig wirkte Gott durch diese widrigen Umstände hindurch in Marias Leben und in Josefs Leben etwas Großes und auch Wunderbares. Ebenso hat Gott auch die Kontrolle über jede Situation meines und deines Lebens. Trotz aller Not und Mühe, trotz aller Krankheit und Schwäche, dürfen wir doch wissen, dass letztlich alle Dinge nach Gottes Plan gehen und dass alle Dinge uns zum Guten mitwirken. Lesen wir Römer 8, Vers 28. Wie wichtig zu beachten, dass Maria und Josef, jedenfalls lesen wir es nicht in der Schrift, sich nicht beklagten oder sich gegen die Wege Gottes stellten. Sie fügten sich demütig unter die mächtige Hand Gottes. Und wie sieht das bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Wir können weiter von den Hirten lernen. Hirten war damals nicht gerade die Crème de la Crème oder die Haute Volée, war nicht die Spitze der Gesellschaft. Sie standen auf der sozialen Leiter ziemlich unten. Es waren nur einfache Leute. Gott aber wählte gerade sie aus. Ihnen die größte aller Nachrichten der Weltgeschichte zuerst zu bringen. Die gute Nachricht vom Erretter der Menschheit wurde nicht dem großen Kaiser Augustus oder den wichtigen Persönlichkeiten in Rom gebracht. Auch die religiösen Führer der Juden waren nicht die ersten, die von dieser guten Nachricht hörten. Es waren die Hirten, die in der Nacht bei ihren Schafen waren. Gott wählte sie aus, um ihnen die beste Nachricht aller Zeiten zu verkünden. Gottes Maßstab. Wer eine wichtige Persönlichkeit ist, ist eine ganz andere als unsere. Gott bringt seine guten Nachrichten immer noch den einfachen Leuten. Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft, schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 1, Vers 26. Erlösung wird nicht nur den Intellektuellen und den Eliten der Gesellschaft angeboten. Die gute Nachricht ist für jeden da, weil Gott sich um jeden kümmert und jeden lieb hat. Bringst du auch diese Nachricht zu den kleinen Leuten? Geben wir die gute Nachricht von unserem Herrn Jesus an jeden weiter? Müssen wir und ich nicht bekennen, dass wir es oft vernachlässigt haben oder es widerwillig getan haben, Christus den sozial schwächeren Menschen oder dem einfachen Volk zu bringen? Vergessen wir nicht, dass Gott seine größte und beste Nachricht zuerst den einfachen Hirten weitergab. Lernen wir auch von der Reaktion der Hirten etwas. Die Reaktion auf diese gute Nachricht. Die Hirten hatten keinen Zweifel daran, dass die Botschaft von Gott kam. Sie zögerten auch nicht, dieser Botschaft zu folgen. Sie machten, steht es in der Bibel, eilends auf nach Bethlehem. Kein Wunder, dass auch ihr Glaube belohnt wurde. Wer heute Zweifel an Gottes Wort hat, der hat nötig, die Lektion der Hirten zu lernen. Ist das vielleicht der Grund, warum mein und dein Glaube so häufig freudlos ist? Weil ich an und du an seinem Wort zweifelst, dass er das wirklich tun wird? Wir können beachten, dass der Glaube der Hirten mehr war als Gott hat es gesagt, ich glaube es und damit ist es erledigt. Die Hirten taten das, was Gott ihnen gesagt hatte. Ich stelle zwar die Bibel keinen Moment in Frage, aber lebe ich und handle ich nach Gottes Wort? Nehme ich zum Beispiel das Wort des Herrn in Matthäus 6, Vers 25 ernst? Dort heißt es, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, weil Gott sich um uns kümmert und uns alles geben wird, was wir zum Leben brauchen, wenn wir ihm vertrauen und ihn ehren. Glaube ich das? Selbstverständlich. Aber warum bin ich denn immer so ängstlich und besorgt? Weil ich nicht wirklich nach Gottes Wort handle. Wir können von den Hirten lernen, wenn es darum geht, im Glauben zu handeln. Im Glauben zu handeln ist Glaube in Aktion. Gott loben und preisen müssen wir in unserem Verantwortungs- und Lebensbereich. Der Vers 20 zeigt uns noch eine andere Reaktion der Hirten auf die gute Nachricht. Sie kehrten zurück. Sie gingen nach Bethlehem, kehrten aber wieder zurück. Wohin kehrten sie denn zurück? Zu ihren Häusern, zu ihren Familien und zu ihrer Herde. Obwohl sie den Erlöser gesehen hatten und große Freude erfahren hatten, die von den Engeln vorhergesagt worden war, gingen sie zurück in ihren Verantwortungsbereich als Ehemann und Väter und als Hirten. Sie kehrten zurück in ihren Verantwortungsbereich und verherrlichten Gott und priesen ihn dabei. Manche Christen meinen, wenn man gläubig geworden ist oder man eine besondere Erfahrung mit dem Herrn gemacht hat, dann müsse sich nun alles dramatisch und drastisch ändern. Man muss zum Beispiel die Schule verlassen, man muss den Arbeitsplatz kündigen, an weltlichen Verpflichtungen nicht mehr teilnehmen, damit man nur ganz frei ist, dem Herrn zu dienen und ihn zu preisen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass so ein Denken ganz sicher nicht biblisch ist. Wenn wir uns zum Herrn bekehren, sollte es jeder sehen, dass wir bessere Schüler und bessere Arbeitnehmer und verantwortungsvollere Menschen geworden sind. Wir schieben Dinge nicht mehr auf, bezahlen unsere Schulden zurück und wir sind da, wann und wo wir gebraucht werden. Vielleicht führt der Herr uns in einen neuen Verantwortungsbereich hinein, wenn sich unsere Prioritäten ändern und wir in ihm wachsen. Aber wir preisen und verherrlichen doch Gott nicht dadurch, indem wir unsere derzeitigen Verantwortlichkeiten in den Rücken kehren. Wir preisen und verherrlichen Gott so wie die Hirten, wenn wir als veränderte Menschen in denselben Verantwortlichkeiten zurückkehren. Zuletzt, jetzt komme ich auch schon zum Ende, gibt es noch eine Lektion in dem Zeichen. In dem Zeichen dafür, dass Gott sein Volk besucht hat und dass der Retter geworden, dass der Retter gekommen ist, dass der kam als Kleinkind in Tüchern gewickelt in einer Krippe lag. Das war doch ganz einzigartig. Warum gab es nicht Blitz und Donner? Warum kein Erdbeben? Warum keine Schrift am Himmel? Und warum nicht wenigstens so einen kleinen Heiligenschein auf dieses Kind? Weil das Zeichen selbst die gute Nachricht darstellt. Gott, vierte jetzt bitte, Gott wurde Mensch. Der ewige Sohn Gottes, der eine, der das Universum geschaffen hat, legt alle äußerlichen Kennzeichen seiner Herrlichkeit und seiner Majestät ab und nimmt die Gestalt eines Menschen an, indem er als Mensch geboren wurde. Von der höchsten Herrlichkeit des Himmels in die niedrigsten Umstände dieser Erde, gewickelt in Stofftüchern, wie ein Kleinkind eines Bauern und gebettet in einem steinernen Futtertrog für Tiere, weil keine Herberge für den Herrn der Herrlichkeit vorhanden war. Das Zeichen besiegelt nicht nur Gottes Botschaft, sondern es beweist auch die Breite und Länge und Höhe und Tiefe der Liebe Gottes zu uns Menschen. Und wir wissen, dass diese Erniedrigung im Stall ja nicht aufgehört hat. Um unsere Sünden zu sühnen, ging unser Herr Jesus Christus noch weiter und nahm die Schande, auf diesem Fluchholz zu sterben, auf sich. Welches Zeichen gibt Gott heute, um seine Botschaft zu bestätigen und seine unaufhörliche, grenzenlose Liebe zu den Menschen zu beweisen? Dieses Zeichen ist nicht in großartigen Himmelserscheinungen zu suchen oder in großen Wundern hier auf der Erde. Nein, das Zeichen heute ist ähnlich wie das Zeichen damals. Es ist das Leben des Herrn in unserem ganz normalen Alltag. Christus lebt in jedem Christen. Je demütiger, niedriger und bescheidener du und ich werden, desto mehr wird das Leben und die Liebe unseres Retters Jesus Christus in uns gesehen werden. Das ist der Weg, den Gott wählt, damit er von der Welt gesehen wird. Ist mein Leben, ist dein Leben ein Zeichen dafür, dass die Liebe Gottes in uns lebt?